Gut, ich freue mich jetzt auf den Moment, der kommt. Ich freue mich auf den Moment, der in ungefähr 20 Minuten kommt, wenn dann alle, die um 10:30 kommen wollten, hier hinten reinkommen und sich die Kirche füllt. Aber jetzt ein Schwank aus meiner Jugend. Es war im Herbst 83 Winter, wo sich mein Leben einer großen Krise genaht hat. Ich habe gesehen, bald wirst du 18 und du hast noch kein Auto. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll und dachte, mit mir 18 ist, braucht man eigentlich ein Auto. Und glücklicherweise gab es genau in diesem Jahr und nur in diesem Jahr ein Preisausschreiben, wo ein Auto ausgeschrieben war, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, von Gauloise. Dieses Auto. Und ich habe das gestern im Internet mir wieder geholt und ich finde es bis heute klasse. Würde ich meinen Safira sofort dafür verkaufen. Also ich habe das Preisausschreiben ausgefüllt und habe das eingeworfen oder abgeschickt, ich weiß es nicht mehr, und habe dann gedacht, naja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, genau du, diese Ente kriegst. 32 PS, gell? Auflieger, super. Und dann habe ich gedacht, du musst irgendwas machen, um deine Chancen zu erhöhen. Und da habe ich gedacht, aha, ich bin ja Christ, ich bete. Das kann helfen. Und ich habe gebetet, in allem Ernst, dass ich dieses Auto kriege. Aber Fehlanzeige, ich habe es nicht gekriegt. Zum Glück hat mein Opa mir dann einen alten R6 geschenkt und später habe ich dann als nächstes Auto eine Charleston-Ente gefahren. Warum hat es nicht geklappt mit dem Auto? Ich habe doch gebetet. Ist das mit Gebet und Glaube doch alles nur ein Fake? Eine Illusion? Funktioniert es überhaupt nicht? Oder war Gott vielleicht der Meinung, dass ich gar nicht unbedingt zum 18. Geburtstag eine Truckente brauche? Könnte ja auch sein. Oder war mein Glaube zu klein? Weil ich schon gedacht habe, jetzt probier's halt auch noch mit dem Gebet. Aber ob es klappt, naja gut, hätte ich müssen mehr glauben. Ja, Fragen, die man stellen kann, wahrscheinlich wird man nie eine Antwort drauf kriegen. In dem Fall war es ja noch ganz lustig, drüber zu erzählen, dass es nicht geklappt hat mit dem Gebet. Aber es gibt auch andere Fälle. Vor einigen Jahren haben wir einen krebskranken jungen Mann gekannt, Hodenkrebs hat er gehabt und er kam immer zur Chemo nach Freiburg und hat dann in der WG von uns gewohnt, zusammen mit seiner Freundin meistens, wenn er diese Chemos gekriegt hat. Er hat seine Freundin kennengelernt, er war eine Krankenschwester auf der Station, sie haben sich verliebt, sie war Christin und hat geglaubt, er ist durch sie gläubig geworden und sie haben gebetet wie die Weltmeister, dass er gesund wird. Sie haben geträumt von Heirat und von Kindern. Und er ist gestorben. Woran hat es gelegen? Warum hat Gott diese Gebete nicht gehört oder nicht erhört? Und warum, wenn er sie nicht erhört hat? Oder hat dieser junge Mann und seine Freundin und alle drumherum nicht genügend gebetet, nicht genügend geglaubt? Oder gestern? Ihr wisst vielleicht einige, der Papst hat einen weltweiten Tag des Betens und Fastens für gestern ausgerufen, für den Frieden in Syrien. Was ist eigentlich, wenn es tatsächlich dort zu einem Frieden kommt, wenn der Bürgerkrieg aufhört und wenn die Amerikaner nicht angreifen werden, sondern sich das friedlich lösen wird? Hat dann das weltweite Gebet was bewirkt? Hat Gott dann tatsächlich eingegriffen in unsere Zeit und was getan? Oder sind doch nur alle Beteiligten im letzten Augenblick doch noch zur Vernunft gekommen? Oder was ist, wenn es doch Krieg gibt, wenn es schlimmer wird dort, wenn es eskaliert? Haben dann zu wenig Leute gebetet? Oder ist das Gebet ohnehin doch nur eine Farce, eine christliche Illusion ohne Wirkung? Ich kann es nicht beantworten, wie es werden wird. Immer mehr Menschen in Deutschland würden uns wahrscheinlich sagen, ihr mit eurem Gebet, ihr täuscht euch. Da ist kein Gott. Da ist keiner, der euch liebt, der euch treu zur Seite steht, wer immer singt. Da ist keiner, der sich einmischt in das Weltgeschehen. Und vielleicht gibt's hier im Raum auch Atheisten. Oder vielleicht in mir drin, diese kleine atheistische Stimme, die immer wieder dann, wenn ich so große Worte wie vorher in diesen Versprechungen höre, sagt, naja, dick aufgetragen, leere Versprechungen, so ist es doch gar nicht wirklich. Das erlebe ich doch gar nicht. Wie ist es einzuordnen mit den großen Versprechungen aus der Bibel, zum Beispiel bezüglich des Gebets, und mit dem, wie wir manchmal unser Leben erleben, wie wir empfinden und fühlen und was alles passiert? Wie erklären wir uns das, wenn das irgendwie sich nicht eins zu eins zusammenfügt? Liegt es daran, dass unser Glaube Illusion ist? Liegt es daran, dass wir nicht genug glauben? Was ist los? Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 17, Vers 5 und 6. Tragende ist ja noch da. Mach dir mal die Tragende weg. So. Die Jünger baten Jesus, den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Darauf antwortete er, selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr diesem Maulbeerbaum befehlen, reiß dich aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Ich möchte diesen ganz kurzen Predigttext in drei Punkten durchgehen und werde einfach der Reihe nach das abarbeiten. Also meine Fernbedienung tut nicht. Könnt ihr mal weiterklicken? Danke. Mein erster Punkt, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Warum die Bitte der Jünger Jesu um einen größeren Glaube? Ich glaube, es gibt viele gute Gründe. Vielleicht den, dass Jesus von den Jüngern Dinge fordert, von denen sie sich ziemlich überfordert fühlen. Direkt vor dem Text ist ein Abschnitt, wo es darum geht, ums Vergeben. Da sagt Jesus seinen Jüngern, also wenn jemand dir dumm kommt und dich verletzt, und sich bei dir entschuldigt, vergib ihm. Und wenn er danach direkt weitermacht und dich wieder verletzt und wiederkommt und sich entschuldigt, dann vergib ihm nochmal. Und wenn es nochmal passiert, nochmal. Und wenn es nochmal passiert, nochmal. 7-mal, sagt Jesus am Tag, müsst ihr das aushalten. Und da kann ja schon so ein Gefühl von Überforderung aufkommen. Wie soll ich mit meinem Zorn, mit meiner Enttäuschung, mit meiner Verletzung umgehen? 7-mal vergeben. Oder wenn dann dieser Vater kommt mit seinem Kind, das schwer krank ist und Jesus ist gerade nicht da und dann sagt er zu den Jüngern, bitte heilt ihn, ich weiß doch, dass bei euch sowas geht. Und sie beten dann über dem Kind wie die Weltmeister und es funktioniert nicht. Überforderung. Herr, gib uns einen größeren Glauben. Vielleicht haben sie es auch gesagt, weil sie immer wieder in Situationen gekommen sind, wo das Eis gebrochen ist, wo ihr Gottvertrauen plötzlich eingeschmolzen ist, wo sie nur noch Angst gehabt haben. Damals auf dem See, als das Boot fast untergegangen ist und sie um ihr Leben gefürchtet haben. Damals, als der sinkende Petrus sich dann zwar rausgetraut hat, auf dem Wasser auf Jesus zuzugehen und dann doch gemerkt hat, dass ihn Wellen und ich stehe auf dem Wasser und abgesoffen ist und nur noch geschrien haben, Herr, hilf mir, Herr, gib mir größeren Glauben. Oder vielleicht haben sie auch drum gebeten, um diesen größeren Glauben, weil Dinge passiert sind, die sie nicht erwartet hatten. Weil es ganz anders lief, wie sie gedacht haben, wie das läuft, wenn Gott, der Messias, kommt und wenn das Reich Gottes anbricht. Und sie immer nur Fragezeichen hatten und Kopfschütteln. Herr, schenke uns größeren Glauben, dass wir verstehen, was Sache ist. Lebenserfahrungen, Ängste, Überforderungsgefühle, unser begrenzter Erkenntnishorizont, das bringt die Jünger damals an den Rand, manchmal an das Ende ihres Glaubens und uns geht's wahrscheinlich heute immer wieder genauso. Und ich glaube, dann dürfen wir wie die Jünger das zugeben und benennen und vor Gott aussprechen. Mein Glaube, mein Gottvertrauen ist nicht so groß, ist im Moment ziemlich am Ende, liegt am Boden. Und dann können wir ein Gebet draus machen, stärke meinen Glauben, hilf mir, dass mein Glaube wieder größer wird. Oder wie der Vater im Matthäusevangelium sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lass mich doch Erfahrungen machen, die meinen Glauben wieder stärken, korrigieren, ins Lot bringen, dass ich wieder vertrauen kann auf dich. Und ich glaube, Jesus kann dann mit umgehen. Er hat seinen Jüngern damals nicht die Freundschaft gekündigt. Und uns wird er auch nicht die Freundschaft kündigen, wenn wir so beten. Und er hilft weiter und geht weiter den Weg. Es gibt Hoffnung für Kleinstgläubige. Das ist ja das Thema von heute. Hoffnung für Kleinstgläubige, weil dieser Jesus uns die Treue hält, auch wenn wir in unserem Glauben immer wieder Pannen erleiden. Allerdings, macht ihr mal die nächste Folie, wunderbar. Wenn man dann guckt, was Jesus an dieser Stelle und an einigen anderen Stellen seinen Jüngern auf diese Bitte hin sagt, dann klingt es nicht nach Ermutigung. Dann klingt es nicht so sehr nett, eher nach Kritik. Selbst wenn euer Glaube so winzig wie ein Senfkorn wäre. Das kann man jetzt unterschiedlich hören. Da kann man einen verächtlichen Vorwurf von Jesus hören. Ihr wollt einen großen Glauben haben, ihr habt ja nicht mal den kleinen Senfkorn-Glaube. Sonst könntet ihr dieses oder jenes Maulbeerbäume ausreißen oder sprichwörtlich die Berge versetzen. Immer wieder findet man in den Evangelien Stellen, an denen Jesus den kleinen Glauben seiner Jünger anspricht und rüffelt, ihr Kleingläubigen, sie schilt. Oder versucht Jesus hier irgendwie so einen tröstlichen Zuspruch abzusetzen. Keine Angst. Ihr braucht gar keinen großen Glauben. Schon wenn er klein ist, wie so ein Staubkorn, großes Senfkorn. Wenn man euren Glaube unter dem Mikroskop suchen muss, um ihn zu finden, reicht es, um die große Kraft Gottes in eurem Leben zu erreichen. Was wollte Jesus sagen hier zu seinen Jüngern? Was sollten sie verstehen? Um was ging es ihm? Welchen Glauben hat er erwartet von ihnen? Senfkorn-Glaube. Welcher Glaube versetzt die Berge und den Maulbeerbaum? Welcher Glaube will Jesus von uns? Welcher Glaube würde uns weiterhelfen? Was ist überhaupt mit diesem Wort Glaube gemeint? 4 Punkte dazu. Glaube ist zuerst mal meistens am Anfang ein Glaube an die Glaubwürdigkeit eines Menschen, der mir irgendwas sagt. Nach dem Kanzlerduell letzte Woche, da ging es ja nicht um Inhalte, sondern wurde in anschließenden Sendungen überall über die Glaubwürdigkeit und Souveränität und wem man mehr vertrauen kann und mehr zutrauen kann, diskutiert. Wir übernehmen meistens Glaubensüberzeugungen von Menschen, die uns glaubwürdig erscheinen. So beginnt auch Glaube. Mein Glaube hat begonnen durch meine Eltern, durch meine Oma, durch die Kindergottesdienstmitarbeiter und die Jungschalleiter, die mir irgendwie begegnet sind als glaubende Menschen und mich mitgenommen haben auf diesen Weg des Glaubens. Und euch ist wahrscheinlich auch so gegangen, es gibt Paten eures Glaubens. Menschen, die da irgendwo ihre Spuren in euch reingelegt haben. Und es gibt auch noch einen unsichtbaren Paten, nämlich den Heiligen Geist, der da, glaube ich, auch wirkt, wenn irgendwie Glaube sich ausbreitet und zu uns kommt. Und bei den Jüngern Jesu war ihr Glaube auch zuerst mal das Vertrauen auf jemanden, der bei ihnen aufgetaucht hat, auf sie gezeigt hat, sagt, geh du mit. Und irgendwas war da, was übergesprungen ist und sie sind erst mal mitgegangen. Glaube als Vertrauen zu einer Person und mal sehen, was draus wird. Glaube heißt nicht wissen, sagen wir immer wieder. Glaube heißt vermuten. Glaube heißt davon ausgehen, dass was sein könnte. Glaube heißt Hypothese, nicht beweisen, nicht Tatsache. Stimmt auch für den christlichen Glaube. Gott kann man nicht beweisen, es hat ihn aber auch noch niemand widerlegt. An Gott glauben heißt, gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, dass es diesen Gott gibt und dass das, was wir vorher gesehen haben, vielleicht auch, dass da was dran ist. Glaube heißt nicht wissen. Glaube kann aber auch für eine ganz tiefe Überzeugung stehen. Wir haben vor die Kinder gefragt nach unsichtbaren Dingen, die groß sind, und weil sie so fromm sozialisiert sind, sagen sie, da ist sofort Gott. Aber es gibt viele andere Dinge, die wir nicht sehen und die trotzdem da sind und auf die wir ganz, ganz fest vertrauen. Einfach, weil unsere Lebenserfahrung uns sagt, dass es so ist. Also, wenn ich morgen früh meine Kaffeetasse ausschütte, dann rechne ich mit allergrößter Überzeugung damit, dass der Kaffee irgendwann auf meiner Jeans landet und wahrscheinlich auch auf dem Boden. Denn die Schwerkraft wird auch morgen tun. Da vertraue ich absolut fest drauf. Ich werde auch atmen, weil ich denke, das bringt mir Sauerstoff. Und viele, viele andere Dinge. Lebenserfahrung sorgt dafür, dass aus so vagen Vermutungen feste Überzeugungen werden. Und das kann auch gelten für den Glauben, dass es eine feste Überzeugung in uns drin ist. Was, wo wir zutiefst, und da müssen wir vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenken und drüber reden, davon ausgehen, dass es so ist, dass Gott da ist, dass er mich sieht, dass er mein Gebet hört und so weiter. Glaube, eine feste Überzeugung. Aber das findet hier oben im Kopf statt. Dogmatik, Bibelkunde, Wissen über Gott gehört auch zum Glaube, aber ist noch nicht alles. Glauben heißt mehr als vermuten, als irgendeinem Menschen, der glaubt, zu vertrauen. Heißt mehr auch als Überzeugungen, richtige Glaubensüberzeugungen in der Birne zu haben. Glaube heißt Vertrauen. John Ortberg hat ein Buch geschrieben, Glaube und Zweifel, und dort erzählt er die Geschichte seines ersten Drachenflugs. Ein Freund hat ihn eingeladen, mit so einem Drachensegler einen Tandemflug zu machen. Und auf dem Weg zum Startplatz hat er ihm quasi die ganzen Sicherheitsvorkehrungen erklärt. Er hat ihm auch gezeigt, wie stabil diese Gurte sind. Sie haben sich drangehängt und haben gesehen, das hält richtig, kein Problem. Dann kamen andere Drachenflieger dazu und die haben erklärt, ihm auch nochmal alles erklärt, haben nochmal bestätigt, stimmt alles, wirklich ganz sichere Kiste, die Sache. Und dein Pilot hier am Drachen ist wirklich super erfahren, der hat es drauf, kein Problem. Und Ortberg schreibt dann, dass er völlig überzeugt war, dass es alles wirklich sicher ist und dass er keine Angst haben muss. Und dann sind sie an den Startplatz gegangen. Und es war so eine Klippe und dahinter ging es runter. Und sein Glaube hat sich schlagartig verändert. Er hat keine neuen Informationen bekommen. Die Sachlage war die gleiche. Die Gurte waren so fest wie vorher. Der Pilot so versiert wie seither und angenommen. Und trotzdem hat er Angst gehabt. Es war ihm mulmig. Er schreibt, tausende von Bildern schossen mir durch den Kopf, was alles passieren könnte. Und dann war die Frage, springe ich oder springe ich nicht? Und er ist trotzdem mit seinem Freund abgesprungen und in die Luft gesegelt. Und beschreibt es dann so, wenn Sie fliegen möchten, wenn Sie jemals durch die Luft gleiten möchten, dann müssen Sie diesen Sprung wagen. Ihnen mögen alle möglichen Befürchtungen und Zweifel durch den Kopf gehen. Aber wenn Sie fliegen wollen, dann müssen Sie den Sprung wagen. Ich habe es gewagt und es war fabelhaft. Ich glaube, um diese Art von Glaube geht es hier in dieser Geschichte. Um dieses Vertrauen, dass das, was wir vermuten oder das, was wir ganz überzeugt sind davon hier im Kopf, wie das ist mit Gott und Glaube und seinem Willen und dass er da ist und hilft und Gebete erhört und so, dass wir das im Ernstfall mal durchexerzieren und wagen. Mir gelingt es ganz oft nicht. Ich bin manchmal einer, der um was bittet und im gleichen Moment vielleicht denken kann, wird sowieso nicht kommen. Traue ich Gott, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so. Und ich bin froh, dass Gott mir deshalb nicht die Freundschaft gekündigt hat. Und ich glaube, dass er das aushält. Aber ich glaube auch, darum geht es immer wieder, um diesen Sprung über die Klippe. Dass wir nicht nur theoretisch für richtig halten, sondern mit unserem Leben, mit unserer Existenz darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er da ist in jedem Tag, dass er sich erreichen lässt, dass er Dinge tun kann, die über unseren Verstand gehen und dass er das Richtige auch tun wird. Und dann vielleicht auch damit zurechtkommen, wenn es keine Truckende gibt. Das Leben, das Christsein ist spannend, herausfordernd und abenteuerlich. Christsein ist kein fertig gebuchter Neckermann-Urlaub, wo schon für jeden Tag feststeht, was da auf dem Programm steht und ich es im Voraus gucken kann, ob ich es will oder nicht. Christsein ist mehr wie so ein Abenteuer, so, wo man noch nicht weiß, was alles passiert und wo immer wieder neu auch Vertrauen gewagt werden muss. Und ich glaube, das meint Jesus hier und das möchte er, dass wir dieses Vertrauen immer neu wagen. Ich glaube, es ist ein Entschluss, den man immer wieder neu fällen muss und dann beginnt aber auch ein Abenteuer. Man wird nicht immer sagen, es ist fabelhaft, aber es ist spannend und wir erleben was von Gottes Größe und von dem, was er tun kann und was über unseren Horizont geht. Darum geht es heute. Letzten Sonntag ging es im Gottesdienst ums Hören und heute geht es darum, ums Vertrauen und um das Tun, was wir gehört haben. Dann beginnt das Abenteuer des Glaubens. Und was kommt dann? Die Geschichte mit dem Maulbeerbaum. Was passiert, wenn wir so einen Senfkorn Glauben haben, Vertrauen investieren, wenn wir mit unserem Unglauben, unseren Zweifeln kämpfen und uns entschließen, Gott zu vertrauen? Was passiert dann? Werden wir Maulbeerbäume ausreißen? Werden wir Berge versetzen? Werden wir jeden Wunsch, den wir gegenüber Gott äußern, erfüllt bekommen? Werden wir von Wunder zu Wunder gehen und wird alles super spektakulär und schön sein? Nein, zu allem dem. Es geht nicht um spektakuläre Glaubensheldentaten, die wir erleben. Es geht nicht darum, dass wir alles kriegen werden, was wir wollen. Und es geht auch nicht darum, dass wir vor allem Bösen bewahrt werden und ständig Wunder geschehen in unserem Leben. Es geht darum, dass wir uns klar machen, dass es nicht nur unsere Kraft und Kompetenz, nicht nur auf unsere Kraft und Kompetenz ankommt, sondern dass wir das einkalkulieren, dass Dinge passieren können, die wir nicht hinbekommen, aber die Gott tun kann, dass wir mit Gottes Kraft und Kompetenz rechnen, dass wir erleben, dass er sich in unser Leben und in unsere Zeit, in unsere Geschichte einmischt und dass er seinen Willen durchsetzt in dieser Welt. Wir werden Erfahrungen damit machen, dass Gott kann, was er will und diesem Wagnis, diesem Abenteuer, sollen wir uns immer wieder neu aussetzen und auch Wege und Dinge gehen, die Gott uns weist, wenn wir was hören, wo es hingehen soll, auch wenn wir nicht wissen und es nicht kalkulieren können, was dabei rauskommt. Auf diesen ungesicherten Wegen, auf die Gott uns manchmal stellt, erleben wir sein Wirken. So wie die ersten kleingläubigen Schüler Jesu. Die haben so manche Heilung erlebt, so manches verblüffende Gespräch. Sie haben auch Karfreitag erlebt. Sie haben aber auch Ostern erlebt, Tod und Auferstehung Jesu. Sie haben eines Tages an sich selber erlebt, dass Gott durch sie Dinge getan hat, die sie nie für möglich gehalten hätten. Und über die Jahre wurde aus ihrem Glauben, aus ihrem Vertrauen auf diese Person Jesu, aus diesem Glauben heißt nicht wissen, eine ganz tiefe Überzeugung. In der Apostelgeschichte erkennen wir sie kaum mehr wieder, wie sie sich verändert haben. Sie waren so überzeugt, so mutig, so standhaft. Ihr Glaube war so fest geworden. Die in Gethsemane feige abgehauen sind, waren die, die nachher den Römern und der jüdischen Obrigkeit die Stirn geboten haben. Wunder werden berichtet. Und die haben das Ganze, den ganzen Orient und den ganzen Mittelmeerraum verändert durch ihr Wirken. Diese erste Generation kleingläubiger Christen, die immer wieder von Jesus gescholten werden. Tolle Geschichte, finde ich. Die auch Hoffnung gibt für uns und für das, was wir vielleicht auch noch mit diesem Gott erfahren können. Durch Erfahrungen, durch Wunder- und Krisenerfahrungen lässt Gott Vertrauen wachsen und stabiler werden. Wir werden dieses Vertrauen nie in der Tasche haben, so dass es nicht erschüttert werden kann, sondern wir werden uns immer wieder neu dazu entschließen müssen, uns diesem Jesus anzuvertrauen. Und dann werden wir sehen, was draus wird.